Die Erwartungen waren groß an das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein gestern. Sie wurden aber enttäuscht. Wieder keine Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Stattdessen hat der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, dass man jetzt erstmal zählen und prüfen werde, wie viele dieser Panzer überhaupt zur Verfügung stünden in der Bundeswehr und in der Industrie, die geschickt werden könnten, würde eine politische Entscheidung fallen, die eben noch nicht gefallen ist. Und genau das ist bisher auf viel Unverständnis gestoßen, unter anderem bei der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ich habe jetzt den Militärexperten Oberst AD Wolfgang Richter am Telefon. Guten Morgen, Herr Richter.
Guten Morgen, Frau Wiener.
Können Sie das Zögern der Bundesregierung verstehen?
Naja, es ist da zunächst mal festzustellen, dass es kein Tabu gibt, was ja oft auch besprochen worden war in der Öffentlichkeit, schwere Waffen zu liefern. Ich glaube, das kann man nicht mehr sagen, sondern es geht darum, aus deutscher Sicht einen nationalen Alleingang zu verhindern. Und der nationale Alleingang wird weit gefasst. Das heißt, wenn man also ein Konsortium von Staaten, die Leopard-Panzer haben, zusammenfassen würde, dann würde der Eindruck auf dem Gefechtsfeld dennoch entstehen, dass hier Leopard-Panzer russischen Panzern gegenüberstehen. Denn Deutschland muss ja immer zustimmen, wenn deutsche Panzer von anderen Staaten geliefert werden. Und deswegen hat die Bundesregierung seit langem den Standpunkt vertreten, dass auch andere Verbündete ihre Kampfpanzer dann eben schicken müssten. Das heißt Abrams für die Amerikaner oder Challenger, was ja bei den Briten jetzt auch in kleinem Umfang geschehen ist, beziehungsweise französische Panzer. Und ich glaube, an diesen Punkten hängt es, auch wenn Pistorius gesagt hat, dass er ein Jungteam nicht erkennen kann zwischen Abrams und Leopard. Aber dann würde es umso mehr erstaunen, dass diese Entscheidung also nicht gefallen ist. Man sollte allerdings auch den politischen und strategischen Kontext bewerten. Wir wissen ja alle, dass Bundeskanzler Scholz sehr vorsichtig ist in seinem Vorgehen und natürlich auch Eskalationsrisiken abschätzt. Dazu kommt, dass man auch die Wirksamkeit im Gefecht natürlich abschätzen muss, den Zeitfaktor und die Ressourcen miteinander vergleichen muss. Eins können wir aber feststellen, der sogenannte Ringtausch, also das präferierte Mittel, Kampfpanzerverluste der Ukrainer zu ersetzen, der kommt allmählich an das Ende, weil unsere östlichen NATO-Verbündeten eben kaum noch über Ressourcen verfügen, um einen solchen Ringtausch auch durchführen zu können. Und deswegen wird die Frage auch demnächst entschieden werden, denke ich. Und die ersten Schritte sind ja öffentlich gemacht worden, auch wenn sie eher symbolischer Natur sind. Ich nehme aber an, dass das Verteidigungsministerium ziemlich genau weiß, welche Panzer verfügbar sind, wo sie stehen und welche in Frage kommen für die Lieferung.
Jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen, die ich aber noch ein bisschen im Detail besprechen möchte. Zum Beispiel, Boris Pistorius sagte ja gestern, hinsichtlich einer tatsächlichen Lieferung gäbe es bei den Ukraine-Unterstützerstaaten weiter kein einheitliches Meinungsbild. Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, Großbritannien, Polen, Frankreich, alle befürworten eine Lieferung. Was meint denn Pistorius mit diesem einheitlichen Meinungsbild genau?
Nun, wir waren alle nicht dabei, als das besprochen worden ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass neben den Fragen der Logistik und der Ausbildung, die ich aber eher als sekundär betrachten würde, vor allen Dingen strategische Fragen eine Rolle spielen. Das betrifft die Wirksamkeit der Kampfpanzer, das betrifft die Kriegszieldiskussion natürlich und es betrifft die damit verbundenen Eskalationsrisiken. Ich glaube, an der Stelle gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die da diskutiert worden sind. Möglicherweise gibt es auch noch die Frage, wer würde denn sofort liefern können und wer braucht etwas mehr Zeit? Wie kann man das koordinieren? Ich muss darauf hinweisen, dass die Bundeswehr natürlich selbst in Konkurrenz steht in ihrem Bemühen, die eigene Landes- und Bündnisverteidigung wiederherzustellen. Die schweren Verbände der Bundeswehr sind nicht voll ausgestattet. Man wird also kaum aus dem aktiven Bestand etwas herausnehmen können, ohne diese Verpflichtung, die wir auch gegenüber der NATO haben, zu gefährden. Und insofern vermute ich mal, dass das Ganze darauf hinausläuft, die Industrie zu beauftragen, Kampfpanzer der Leopard-Serie, die vielleicht ältere Muster sind, möglichst rasch wiederherzustellen und dann auf lange Sicht dann auch zu liefern. Dann stellt sich aber die Frage, ob andere Staaten in der Lage sind, aus ihrem Kampfpanzerbestand eher etwas zu liefern. Und das muss ja alles abgestimmt werden, denn auch dazu braucht es ja eine Zustimmung der Bundesregierung. Und im Übrigen stellt sich natürlich auch an die Amerikaner eine ähnliche Frage. Ich hörte von amerikanischer Quelle, dass man auch dort natürlich nicht den Eindruck erzeugen will, dass amerikanische Kampfpanzer im Angriffsmodus den russischen Kampfpanzern alleine gegenüberstehen, sondern auch dort würde man sicherlich darauf Wert legen, dass man ein kombiniertes Vorgehen hat.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie gehen davon aus, dass das Verteidigungsministerium schon ganz genau weiß, wie viele Leopardpanzer da stehen. Kann man daraus lesen, dass das die Ansage, dass man jetzt erst zählen muss und gucken muss, wie viele da sind, dass das so eine Art Verzögerungstaktik ist, besonders im Hinblick, wenn Sie sagen, dass Sie davon ausgehen, dass jetzt geschaut wird, wie die Industrie, Rüstungsindustrie da hinterherkommt, kommen könnte?
Naja, also zunächst mal gehe ich schon davon aus, dass die Fachleute im Ministerium wissen, wo welche Panzer stehen und welche Typen das sind. Die Frage, was man davon dann entbehren kann am Ende, das ist natürlich eine politische Entscheidung. Das werden nicht die Fachleute alleine treffen können. Ich muss nochmal daran erinnern, die Bundeswehr hat mehrere Aufgaben, die sie kurzfristig erfüllen muss. Sie muss ihre Verpflichtung gegenüber Litauen erfüllen, das heißt den Schutz Litauens, da hat Deutschland eine besondere Rolle übernommen in der NATO. Dann die Führung der Speerspitze der NATO-Reaktionskräfte, die sogenannte VGTF. Deutschland ist dieses Jahr in der Führung. Natürlich auch das Bestreben, in 2-3 Jahren zumindest die Bundeswehr oder das Heer so weit voll auszustatten, dass sie in der Lage ist, dann für die NATO-Verteidigung bis zu 3 Divisionen zu stellen. All das steht jetzt in Konkurrenz zu Lieferungen an die Ukraine, denn das ist ja ein großer Aufwand, der da betrieben werden muss.
Schauen wir doch mal kurz.
Die Industrie muss ja daran mitarbeiten. Ja.
Entschuldigung für die Unterbrechung. Schauen wir doch mal ganz kurz in die Ukraine, wie kriegsentscheidend oder an welchem Punkt ist man denn dort jetzt? Man liest, dass westliche Geheimdienste besorgt seien. Wie ist der Stand der Lage?
Ja, zunächst mal muss man feststellen, dass Russland in der Lage ist, doch eine erhebliche Anzahl von weiteren Ressourcen zu mobilisieren. Das betrifft nicht nur das Personal, sondern es betrifft eben auch die Lagerbestände, die sehr umfangreich sind in Russland an Kampfpanzern und an anderem schweren Gerät wie Artillerieschützenpanzern etc. Und wir sehen ja jetzt, dass ganze Zugladungen aus Russland anrollen in Richtung Ukraine, und das lässt alles darauf schließen, auch natürlich der politische Wille ist ja auch da, dass Russland wieder in die Offensive gehen will. Nun sollte man auch die ukrainische Seite nicht unterschätzen. Sie waren zu Kriegsbeginn nach Russland die panzerstärkste Armee in Europa. Sie hatte so 4-mal so viel Kampfpanzer zu Beginn, wie die Bundeswehr im aktiven Bestand hatte. Natürlich haben sie viel Verluste gehabt. Die sind dann auch ersetzt worden, zum Teil durch den Ringtausch, also durch Kampfpanzer, die sie bedienen können, weil sie sie in ihrer logistischen Kette schon haben, T-72-Typen, also durch unsere Verbündeten im Osten. Nun kommt das zum Ende, und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass beide Seiten, sobald die Witterungsbedingungen es jetzt am Ende des Winters zulassen, wieder in die Offensive gehen wollen. Das trifft aber, wie gesagt, beide Seiten auf beide Seiten zu, und ich gehe mal davon aus, dass auch die Ukraine sich bemühen wird, verlorene Gebiete wiederzugewinnen, insbesondere vielleicht einen Stoß nach Süden zu machen, um diesen Korridor bis zum Asowschen Meer zu unterbrechen.
Da ist also viel in Bewegung. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzungen. Wolfgang Richter war das, Oberst AD und Militärexperte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.